Lieben, willkommen zum Podcast von Echte Mamas. Schön, dass ihr zuhört und dass ihr wieder dabei seid. Ja, der Podcast für das wahre Mama-Leben. Und diese Woche habe ich Sarah, Juliana Afram, getroffen. Juliana ist Mutter von zwei Jungs. Sie ist Personal Trainerin, sie ist Pilates-Expertin und sie ist Beckenboden-Spezialistin. Ein gesunder Beckenboden ist Julianas Herzensthema. Das ist auch ihr Thema, weil sie selbst nach der Geburt unter einer Rektusdiastase litt und weil sie weiß, wie schwer es ist, wieder einen fitten Beckenboden zu bekommen. Und genau deswegen möchte sie eben anderen Müttern mit ihrem Wissen helfen. Und ich fand das Gespräch total spannend. Ich habe ganz viel mitgenommen und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Juliana, schön, dass du da bist beim Echte Mamas Podcast.
Hallo Sarah, vielen Dank, dass ich kommen darf.
So, und du bist unglaublich fit. Das muss ich jetzt mal so sagen. Du bist eine Sportskanone.
Ja, okay. Ich lasse das mal so stehen.
Du sag mal, wie lange machst du schon Sport?
Ich habe immer schon Sport gemacht, schon als kleines Kind, irgendwie so typisch mädchenmäßig. Ich habe mit Ballett angefangen und dann war ich beim Handball, beim Leichtathletik. Ich habe ganz viele verschiedene Sportarten ausprobiert und getanzt habe ich irgendwie immer. Das fand ich immer toll.
Und du bist auch Mutter von zwei Kindern und in unserem Podcast geht es ja um Sport in der Schwangerschaft und um Rückbildung.
Richtig.
Hast du auch während deinen Schwangerschaften Sport getrieben? Ganz ehrlich?
Ganz ehrlich. Interessanterweise habe ich beide Male gefühlt mit dem Tag der Empfängnis, hatte ich keine Lust mehr auf Sport. Also bei beiden Kindern, interessanterweise. Ich war vorher total sportlich unterwegs. Also wirklich bis zum Tag gefühlt der Empfängnis habe ich noch Sport gemacht und ja, und dann bin ich schwanger geworden und beide Male hat mein Körper und irgendwie habe ich mir gesagt, nee, ist gerade nicht so das Richtige für mich. Also habe ich mich dann, ich habe dann eben Krafttraining wirklich nur so ganz moderat gemacht. Ich habe viel Pilates gemacht, viel Atemübungen, Beckenbodenübungen so für mich, aber immer nur ohne großartige Anstrengung. Nach
okay,
mehr
das
war nicht.
Das hört sich aber für mich trotzdem nach ganz viel Sport an. Für dich vielleicht nicht, aber für mich nach ganz viel Sport. Du würdest jetzt aber sagen, also wir wissen ja alle, dass es total wichtig ist, sich zu bewegen und ja einfach seinem Körper etwas Gutes zu tun. Das würdest du auch so bewerten, ne? Dass man in der Schwangerschaft viel machen sollte oder wenig, sag mal.
Ja, also das würde nicht nur ich so bewerten. Das ist ja mal ganz schön, wenn es so, wenn die Guidelines das offiziell auch so vorschlagen. Also das American College of Obstetrics and Gynecology sozusagen, die empfehlen ja auch, dass man 5 bis 7 Mal die Woche Sport machen sollte im moderaten Bereich. Also sprich nicht hohe Intensitäten, also keine 60-80% von dem, was maximal geht, sondern dass man sich so im moderaten Bereich 30-40, maximal 60%, dass man sich irgendwie da in dem Bereich aufhalten sollte und das gerne 5-7 Mal die Woche für 30 Minuten.
Und das ist auch kein Hochleistungssport, sondern wirklich ein bisschen schneller gehen oder sowas. Was heißt denn überhaupt Sport in der Schwangerschaft?
Was das genau heißt, es kommt drauf an, was du vorher eben schon gemacht hast.
Also für dich wäre das natürlich, also wie du gerade gesagt hast, du hast ein bisschen Pilates gemacht,
genau.
Und ein bisschen Krafttraining. Das wäre für jemanden wie mich, die wenig Sport macht und schon immer wenig Sport gemacht
wäre
hat.
Wäre das wahrscheinlich Hochleistung.
Hochleistung,
so.
Okay.
Genau, richtig. Und wenn man also vorher gar keinen Sport gemacht hat und jetzt erst mit der Schwangerschaft beginnen möchte, dann sollte man wirklich gucken, dass man eben dann nicht anfängt zu joggen, dass man dann walkt und viel draußen spazieren geht an der frischen Luft, gerne, also richtig gerne auch im flotten Tempo, aber gar nicht so, dass man aus der Puste ist, also man muss sich dabei immer gut unterhalten können zum Beispiel. Oder das Gegenteil, wenn eine Frau viel Krafttraining gemacht hat, zum Beispiel Crossfitterinnen, da heißt es nicht, dass man mit dem Tag der Empfängnis aufhören sollte. Man muss halt eben modifizieren und muss schauen, dass man dann die Übungen insoweit runterbricht, dass man die Langhantel dann ab einem gewissen Bereich oder ab dem zweiten Trimester gegen Kurzhanteln austauscht, dass man eben nicht mehr so viele High-Impact-Übungen mit einbaut, sondern dass man die dann eben weglässt, um den Beckenboden nicht zu überlasten. Oder wenn die Frauen, die viel joggen gehen können das natürlich auch noch machen in der Schwangerschaft, aber ab einem gewissen Punkt ist dann die Belastung eben auch zu hoch. Also sprich, man sollte nicht auf einen Marathon dann noch trainieren. Das gilt jetzt für alle Freizeitsportlerinnen,
ja,
ne?
Genau.
Und nicht für die Hochleistungssportlerinnen. Da gelten ein bisschen andere Parameter. Aber auch die müssen ihr Training ein bisschen downsizen.
Aber man kann seinem Kind auf keinem Fall irgendwie schaden oder so
Nein.
im Sport, ne?
Nein. Genau, also wir, ne, außer Kontaktsportarten oder so, wenn man jetzt Karate macht oder sowas, das sollte man dann tunlichst vermeiden, aber alles andere nein.
Eher positiv zu genau. sehen. Und bei der Geburt hilft es auch?
Ja.
Wir bewegen uns ja quasi jetzt von der Schwangerschaft zur Geburt, zur Rückbildung hin. Mhm. Wenn man fit ist, hilft es vielleicht auch dabei, die Geburt leichter durchzustehen?
Ja, es gibt natürlich kein finales Ja sagen, dass das hundertprozentig das erleichtert, aber es geht natürlich auch, eine Geburt kann lange dauern, wir wissen nie, wie lange es dauert, vielleicht sind es 3 Stunden, vielleicht sind es aber auch 20 Stunden und klar, wenn ich von vornherein eine ganz gute Ausdauer habe, dann hilft es mir natürlich auch, das ein bisschen leichter durchzustehen und diese Anstrengung, mit den Anstrengungen ein bisschen besser klarzukommen. Und vor allen Dingen geburtsvorbereitend, dass man sich mit seinem Beckenboden beschäftigt, weil es da natürlich unter der Geburt geht, auch den loszulassen und zu öffnen und beweglich zu sein in der Lendenwirbelsäule, in den Hüftgelenken. Und das kann man natürlich perfekt vorbereiten in der Schwangerschaft.
Was sind denn, also das höre ich jetzt wirklich zum ersten Mal, dass man seinen Beckenboden auch schon vor der Geburt trainieren sollte oder sich damit beschäftigen sollte. Sag
unbedingt.
Doch mal.
Unbedingt.
Was dazu?
Ja,
das habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal gehört.
Okay, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt ja immer noch heutzutage die Meinung, man darf den Beckenboden auf gar keinen Fall trainieren in der Schwangerschaft, weil das die Geburt erschweren würde. Aber es gibt mittlerweile genügend Studien zu dem Thema, die das widerlegen und die wirklich auch es gibt signifikante Unterschiede für das Outcome, also dann hinterher für die Rückbildungszeit und in Bezug auf Inkontinenz zum Beispiel. Weil es geht eben darum, den Beckenboden zu kräftigen, weil der natürlich stark belastet wird, und zwar unter der Schwangerschaft, nicht nur unter der vaginalen Geburt. Und diese ganzen körperlichen Veränderungen, die da stattfinden, dem muss der Körper und auch der Beckenboden eben auch standhalten. Das heißt, es geht immer auch darum, den Beckenboden moderat zu kräftigen und dann aber auch zu lernen, wie man ihn bewusst entspannt. Das heißt,
wie lernt man das?
Ich wusste
gar nicht, dass ich ein Becken, also ich wusste natürlich, dass ich einen Beckenboden habe,
ja.
Aber ich so spüre da einen Beckenboden, wenn man mir sowas gesagt hat irgendwie. Also ich so, wie soll ich den denn jetzt spüren?
Genau.
Und wie soll man den trainieren?
Ja, und das ist einfach etwas, den muss man erstmal wahrnehmen. Deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass man in der Schwangerschaft lernt, wo ist der überhaupt? Dass man hinfühlt, dass man, das kann man selbst machen mit der Hand, aber natürlich auch mit Spürhilfen, kann sich auf den Ball setzen, kann sich auf ein Kirschkernsäckchen setzen, was auch immer. So die Trainer oder die Kursleiter da für Ideen haben. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man weiß, wie funktioniert mein Beckenboden einfach. Und vor allen Dingen auch unter der Schwangerschaft gibt es ja viele Frauen, die dann auf einmal eine Inkontinenz entwickeln, aufgrund der hormonellen Lage, aufgrund der statischen Veränderungen. Die Muskeln werden weich, die Bänder werden weich. Und dementsprechend ist der Beckenboden nicht mehr so reaktionsfreudig, wie er eigentlich sein sollte. Und dann gehen auf einmal Tropfen Urin ab. Und wenn ich in der Schwangerschaft schon meinen Beckenboden trainiere, kann ich es eventuell verhindern, beziehungsweise kann ich es ein bisschen mildern. Und das ist eben auch in Hinsicht auf die Rückbildung ein wichtiger Punkt, dass es eben wirklich auch zeigt, wenn ich vorher schon trainiert habe, ist die Wahrscheinlichkeit, eine Inkontinenz zu entwickeln, geringer.
Ach Quatsch, und also habe ich wirklich noch nie gehört, dass man im Beckenboden. Also,
ganz wichtiger Punkt, Mamas, unbedingt.
Habe ich wirklich noch nie gehört. Und sind das dann die gleichen Übungen, die man während der Schwangerschaft für den Beckenboden macht, die man auch danach macht?
Ja, sie sind zum Teil gleich. Und gegen Ende des 2. Trimesters, im 3. Trimester und auf die Geburt hin, da geht es natürlich viel darum, den Beckenboden auch wirklich zu entspannen und das Loslassen zu lernen. Das ändert sich dann natürlich nach der Geburt, geht es darum, wieder die Beckenbodenmuskeln zu reaktivieren, zu kräftigen und auch reaktionsfreudig zu bekommen. Aber auch da muss man gucken, dass die Frauen in der Lage sind, den zu entspannen ab einem gewissen Zeitpunkt. Ne? Also das sind so ganz wichtige Faktoren.
Und jetzt sind wir quasi bei dem Zeitpunkt nach der Geburt ja angelangt. Und jetzt bist du ja auch Expertin für Rückbildung. Wie wichtig ist Rückbildung? Weil da, ehrlich gesagt, war ich auch ein bisschen schludrig. Ich war auch nicht bei allen Terminen.
Du bist nicht die Einzige. Das, Und Rückbildung ist ein echt wichtiger Punkt. Häufig denkt man ja so, geht doch alles, läuft doch alles irgendwie.
Genau.
Ich mache mir nicht in die Hosen irgendwie so. und wozu Rückbildung? Das Problem ist halt immer, natürlich macht der Körper ganz viel mit, der ist ja sehr widerstandsfähig. Ich meine, wir sind in der Lage, mehrmals Kinder zu bekommen und das ist schon eine große Umstellung und auch eine große Belastung für den Körper, so schön das alles auch ist, aber es ist eben auch belastend für den Körper und das können wir mehrmals machen. Insofern sieht man daran ja schon, wie, was wir alles leisten können. Nur aber, weil ich gerade keine Symptome habe, heißt das nicht, dass mein Beckenboden nicht doch auch belastet wird. Und dann manifestiert sich das und es braucht ja immer eine Zeit, bis sich das bemerkbar macht. Und dann kann das sein, dass ich erst ein Jahr später was merke oder dass ich merke, ich kann meine Bauchmuskeln nicht richtig anspannen. Oder dann ein Jahr später merke ich, oh, ich habe so eine Schwere im Beckenboden. Das hat immer so das Gefühl, gerade gegen Nachmittag oder gegen Abend, oh, da drückt immer was so, als würde was irgendwie aus meiner Scheide herauskommen. Oder ich huste, niese, lache. Trampolin springen, davon wollen wir gar nicht reden. Bloß geht alles nicht, ohne dass ich eben Pipi in die Hose bekomme. Und das sind natürlich alles so Zeichen, die darauf hinweisen, dass der Beckenboden dann nicht voll funktionsfähig ist. Und um das zu umgehen, das geht natürlich nicht immer, ne? Also das heißt nicht Rückbildung gleich, ich bekomme keines dieser, dieser Symptome oder dieser Krankheitsbilder, das heißt es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, die kann ich doch deutlich, kann ich doch deutlich verringern, dass das auftritt.
Und das betrifft quasi auch alle Geburtarten. Also ich hatte zum Beispiel einen Kaiserschnitt, Notkaiserschnitt mit meinem Sohn. Und ich hatte genau dieses, okay, ich hatte ja keine vaginale Geburt, deswegen ist Rückbildung für mich jetzt auch nicht so ein Thema gewesen. Hatte ich so das Gefühl, mir ging es auch ganz schnell wieder besser.
Ja.
Das betrifft dann auch Kaiserschnittfrauen?
Ja, auf jeden Fall. Weil man muss dazu ja sagen, dass die Hauptbelastung während der 9 Monate Schwangerschaft stattfindet. Die vaginale Geburt ist quasi das i-Tüpfelchen. Die ist natürlich nochmal zusätzlich belastend für den Beckenboden. Und das haben wir beim Kaiserschnitt nicht. Aber beim Kaiserschnitt ist es eben eine riesengroße Bauch-OP. Es werden ja 7 Körperschichten durchtrennt und dann entstehen 3 Nähte danach. Die verheilen müssen, die Faszien, das ganze Gewebe, das muss heilen, das muss zusammenwachsen. Und es ist halt, wann immer man dann eben so einen Eingriff hat, weiß man, dass das Gewebe nicht wieder so zusammenwächst wie vorher. Und die Nervenreizleitung, all das muss quasi wieder neu erlernt werden. Oder die Innervation, nicht nur die Nervenreizleitung, aber das muss eben alles heilen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man nach einem Kaiserschnitt eben genauso Rückbildung macht wie nach einer vaginalen Geburt. Der Unterschied ist nur, wenn man sich so die Zahlen anguckt, die vaginale Geburt, da ist die Wahrscheinlichkeit eben höher, dass man eventuell eine Senkung der Beckenorgane dass sich das mit sich zieht. Also viele Frauen haben eben eine leichte Absenkung der Blase oder des Darms oder auch des Uteruses. Das kann sein, das ist nicht immer symptomatisch. Also man muss das nicht mehr merken. Viele von uns wissen das gar nicht. Ich habe das auch, aber es macht mir jetzt in diesem Fall nichts mehr. Die Wahrscheinlichkeit, aber eine Inkontinenz zu entwickeln, ist für Mamas, die eine Kaiserschnittgeburt hatten, fast genauso hoch wie Mamas, die eine vaginale Geburt hatten. Das differiert nur bei den Senkungsproblematiken.
Und wenn man so ein Symptom dann hat, dass man sagt, okay, man leidet nach der Geburt an Inkontinenz, heißt das dann, dass man das für immer hat? Also nee, man kann das mit Rückbildung minimieren oder bekommt man es auch ganz weg?
Das kann sein. Das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab, die wirklich hoch individuell sind. Das heißt, man kann gar nicht so eine pauschale Aussage geben. Bei einigen geht es wieder weg nach der Rückbildung. Bei einigen wird es besser, aber es geht nicht komplett wieder weg. Und bei einigen macht es gar nichts. So, und das ist wirklich total unterschiedlich. Man muss dazu immer sagen, dass man sagt so, bis die in den ersten 8 Wochen nach der Geburt, wenn man da noch Urin verliert, gerade bei Belastung, das ist noch okay. Wenn das darüber hinausgeht, ist das eine klare Indikation, seine Frauenärztin oder den Frauenarzt aufzusuchen und das untersuchen zu lassen und dann eben auch behandeln zu lassen.
Ja, das ist ja so ein Tabuthema, ne? Viele Frauen fühlen sich da einfach total unwohl, darüber auch zu sprechen. Dabei betrifft es einfach so viele Frauen. Es sollte kein Tabuthema sein, weil man kann ja auch auf jeden Fall was dagegen tun in den meisten Fällen.
Richtig, genau. Und es helfen eben nicht immer nur Übungen, das ist auch ganz wichtig zu wissen. Man kann manchmal, es gibt ja viele Frauen, die auch zu uns in die Praxis kommen und sagen, ich habe so viel Beckenbodenübungen, ich habe Rückbildung gemacht, ich habe das gemacht und selbst trainiert und zu Hause und trotzdem habe ich eine Inkontinenz. Und man muss dazu eben sagen, dass man das nicht, es liegt nicht immer nur an der Muskulatur, es liegt auch, kann am Fasziengewebe liegen, es kann sich auch von, kann aus der Wirbelsäule herrühren, es kann so viele verschiedene unterschiedliche Gründe dafür geben, dass die wirklich dann auch von einem Fachmann oder von einer Fachfrau in dem Falle meistens dann eben rausgefunden werden sollten. Also sprich eine Beckenbodenphysiotherapie, das rate ich grundsätzlich allen Frauen, die geboren haben, dass das wirklich etwas ist, was helfen kann.
Also auf jeden Fall keine Angst haben, sich an Experten zu wenden.
Nein, nein.
Und wie schnell kann man denn mit richtigem Sport wieder einsteigen nach der Geburt?
Also das hängt natürlich auch davon ab, was bedeutet richtig. Und also
man will ja immer ganz schnell wieder in Form kommen, abnehmen.
Richtig, genau. Und das hängt natürlich einmal von der hormonellen Lage auch ab, das Abnehmen eben in der Stillzeit, dass das gar nicht vom Körper gar nicht so angedacht ist. Ne? Und dann, wenn man sich dann kasteit und wenig isst und denkt, man muss jetzt irgendwie viel, hilft viel und viel Sport, dann tut man seinem Körper auf gar keinen Fall was Gutes, sondern eher im Gegenteil, weil man belastet die Strukturen, die noch gar nicht voll belastungsfähig sind. Und deswegen als allererstes steht wirklich immer die Rückbildung und Beckenbodenmädels ist ein echtes Thema und ich rate es jeder Frau, gerade wenn man 1, 2, 3, 4 Kinder hatte, das konsequent durchzuziehen, auch wenn es ein bisschen trocken und öde ist. Aber das bringt viel und das ist die Basis für all das, was hinterher kommt. Und dann gibt es eben Frauen, die nach 3 Monaten wieder losjoggen wollen. Weil sie sich gut fühlen und denken so, ja, ich war ja vorher auch laufen. Aber 3 Monate postpartum ist der Beckenboden eben auch noch nicht voll belastungsfähig. Und das kann dauern bis zu einem Jahr. Ja, und auch wenn ich viel Krafttraining gemacht habe vorher und ich habe eine gute Grundkraft und denke mir so, ja, ich bin ja ganz stark, das sagt nichts darüber aus, wie es um mein Beckenboden beschert ist, sozusagen. Das muss man wirklich ganz individuell und separat betrachten. Das heißt, so das erste halbe Jahr nach der Geburt, da geht es wirklich um Basis aufbauen, Wiedereinstieg, und dann kann man sich so langsam wieder an seinen Sport wagen. Und wenn man joggen gehen möchte zum Beispiel, das machen eben viele Mamas ja nicht nur um abzunehmen, sondern auch einfach um abzuschalten, um mal rauszukommen, dann sollte man vorher ein paar Tests machen, was wie es um die Kraft in den Sprunggelenken, also in den Beinen besteht, wie die Kraft um die Sprunggelenke ist, die Beweglichkeit, wie stehen die Beinachsen, wie steht so meine Rumpfkraft, weil das ist all das, was ich brauche zum Joggen. Und wenn ich
mache ich das beim Arzt oder wo mache ich solche Tests? Kann ich das zu Hause machen?
Einen kundigen Fitnesstrainer oder okay. In meinem Buch. Zum Beispiel, da steht auch was drin. Oder ja, man sucht sich wirklich eine Prä- und Postnataltrainerin, die sehr bewandert ist auf diesem Gebiet und guckt mal, dass man ein paar Tests macht, um zu sehen, okay, gut, kann ich 20 Mal auf einem Bein meine Ferse heben und senken, also auf die Zehenspitzen gehen, ja oder nein, ohne zu wackeln. Das können die meisten nämlich nicht. Klares Zeichen dafür, ich habe nicht genügend Kraft. In meiner Beinmuskulatur muss auftrainiert werden, bevor ich lange joggen gehe. Also ich rate dann auch eher, wenn man es gar nicht aushalten kann, zu kurzen Intervallen und nicht zu einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde Dauerlauf oder so.
Und wenn wir jetzt schon bei Sportübungen sind oder bei Übungen sind, sag doch mal, vielleicht hast du ein paar Tipps für einfache Alltags-Beckenbodenübungen.
Ja, habe ich.
Also was kann ich machen so in meinem täglichen Doing? Was kann ich tun, um meinen Beckenboden fit zu halten?
Fit zu halten. Was du auf jeden Fall machen kannst. Und ich weiß, da gibt es Hebammen, die werden mir jetzt den Kopf abhauen, aber ich bin ein großer
Macht
Fan.
Macht niemand.
Von auch anzustellen beim Stillen zum Beispiel, wenn es dann möglich ist. So. Und gerade wenn man mehr als ein Kind hat und dann kommt man selbst erstmal mehr immer gerne zu kurz, dass man sich wirklich bewusst, und es reicht schon, wenn man sich bewusst mit dem Beckenboden befasst und seine Gedanken ins Becken leitet und versucht einfach...
Seine Gedanken ins Becken leiten.
Und versucht,
wie geht das?
Du versuchst ganz bewusst die Muskeln um den After herum anzuspannen zum Beispiel. Die Muskeln um deine Scheide herum bewusst anzuspannen. Und auch die um die Harnröhre herum anzuspannen. Und stellst dir vor, du kannst dein Beckenboden so ein bisschen in den Bauchraum hineinheben. All das ist ja schon mal was ist ja schon Training. Und beim Beckenbodentraining muss man immer daran denken, es geht nicht darum, maximal 100% den Beckenboden fest anzuspannen, die Luft anzuhalten und denken, ja, das ist es.
Etwas, glaube ich, was
genau,
man
so sondern denkt, es ist wirklich, ne, eher ein subtiles Training und man befindet sich eher im Bereich von 30% und nicht dauerhaft im Bereich von 100%. Weil das macht eben auch eine Verspannung und kann eher schaden als nutzen. So, und das kann man im aufrechten Sitz machen, das kann man beim Stillen machen, das kann man im Bett machen, abends, wenn ich, kurz bevor ich einschlafe. Wichtig ist, bewusst zu atmen, dass man nach der Geburt wieder lernt, bewusst in den Brustkorb zu atmen, dreidimensional. Man stellt sich vor, man atmet in die hinteren, unteren Rippenbögen und dass der Brustkorb sich richtig ausdehnt, sich hebt und senkt, weiter wird. Und dass man das eben ganz bewusst macht, weil das hilft auch, den Beckenboden wieder gut in Schwingen zu bringen und mit der Atmung zu synchronisieren zum Beispiel. Sowas. Und wenn ich Dinge vom Boden aufhebe, abends, was man halt immer so macht, ne?
Ja,
wenn man die Wohnung aufräumt, so,
mir fällt was runter.
Genau, Schnulli fällt runter, Spucktuch fällt runter, 120 Mal am Tag, dass ich eben das in einem Ausfallschritt mache und ganz bewusst meinen Beckenboden in mich hineinhebe, die Sachen aufhebe mit geraden Rücken und mich dann wieder hinstellen. Ist so ein bisschen wie so ein kleiner Ausfallschritt oder so. So kann man eben über den Tag hinweg in den Alltag seine Bewegung ganz gut einbauen. Oder ich räume mich immer über die Seite, wenn ich aus dem Bett aufstehe oder von der Couch aufstehe und komme dann in den Sitz, anstatt so ein Klappmesser hochzumachen, weil jedes Klappmesser belastet enorm die Bauchmuskelstränge, die Geraden, was eben nicht wenig funktionell ist und auch sehr belastend ist. Es erhöht den Bauchinndruck, also sprich, ich habe viel Belastung auf dem Beckenboden und die Bauchmuskeln, die nach der Geburt ja auch noch nicht wieder voll funktionsfähig werden eben auch überlastet. Deswegen über die Seite aufrollen. Das sind so kleine Dinge, die man im Alltag gut unterbringen kann.
Ja, das sind wirkliche Alltagstipps, ne?
Genau, oder beim Kinderwagen schieben kann ich mich auch auf das bewusste Atmen und auf das Anspannen und auf das Lockerlassen kann ich mich auch konzentrieren.
Und du hast ja auch noch eine sehr persönliche Beckenbodengeschichte oder
ja,
eine Beckenbodengeschichte kann man sagen, ne? Weil du genau hattest eine Rektusdiastase.
Ja, die hatte ich, genau. Was ist das? Nach meiner zweiten Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft, in der zweiten, hatte ich mir die Symphyse angerissen. Und das ist der Punkt, wo die geraden Bauchmuskeln direkt ansetzen. Also sprich vorne am Becken, an dem Knochen, den kann man tasten, so direkt unterm Schambeinhügel. Und da sind die geraden Bauchmuskeln angeheftet, sage ich jetzt mal so laienhaft.
Die haben wir alle.
Die haben alle.
Frauen wie Männer. Auch die, die keinen Sport machen.
Auch die, die keinen Sport machen. Okay. Und die laufen hoch bis zum Brustkorb. Wenn die teilen oder die die dünnen aus quasi unter der Schwangerschaft und lateralisieren sich, also weichen so ein bisschen zur Seite und dazwischen gibt es noch eine bindegewebige Schicht, die nennt sich Linea alba, also auf schlau, und die dünnt sich auch aus, um Raum für das Baby zu schaffen. Und nach der Schwangerschaft und in der Rückbildungsphase geht es darum, dass sich die wieder annähern, die geraden Bauchmuskeln, dass die wieder ihre volle Kraft bekommen, also sprich, dass die Muskeldicke wieder zunimmt und dass die Linea alba wieder fest wird. So, und das ist das Ziel in der Rückbildung, unter anderem ein Ziel. Und bei ganz vielen Mamas funktioniert das von alleine und bei einigen funktioniert es eben nicht von alleine. Und gerade wenn man ein Problem an der Symphyse hatte, so wie ich es hatte, ist das eigentlich vorprogrammiert, dass das nicht richtig heilen kann, weil die Belastung und die Kräfte, die wirken, viel zu hoch sind. Genau, und nach der Geburt haben eben zwei Hände meines Mannes, der ist 1,96 groß und hat Riesenhände, und die haben beide reingepasst und da war mir schon klar, da stimmt was nicht so ganz, das wird nicht so einfach. Und
würde man das jetzt bist du aber auch natürlich Sportexpertin, würde ich das auch merken?
Ja, man merkt das schon auch. Nicht so am Anfang ist es natürlich direkt nach der Geburt, ist die Bauchdecke weich, das ist normal, das genau ist okay. Bei einigen Frauen mehr, bei anderen Frauen weniger. Das hängt unter anderem auch von der Genetik ab, ein Faktor. Das festigt sich.
Das kann man fühlen.
Und genau, viele Frauen wissen das gar nicht. Die denken sich halt immer so, warum habe ich jetzt immer noch so einen Bauch? Ich bin jetzt irgendwie schon ein halbes Jahr postpartum, ich sehe immer noch aus wie im sechsten Monat schwanger oder ich habe Verdauungsprobleme oder wenn nach dem Essen kriegst du einen dicken Bauch. Oder gerade wenn man wenig Unterhautfettgewebe hat, dann sieht man manchmal so irgendwie so Bewegungen unter der Haut. Das ist dann der Darm, die Darmbewegung. Und das finden die dann ganz komisch, ohne dass sie es benennen können. Und wenn das Gewebe eben zwischen diesen geraden Bauchmuskeln so ganz weich immer noch ist, dann muss man das, sollte man das mal untersuchen lassen, wenn man irgendwie ein halbes Jahr postpartum oder länger sogar ist. Ne?
Also es tut in deinem Fall war das dann auch eine Operation, die du dann letztendlich...
die habe ich genau, richtig. Also wir haben alles konservativer ausgeschöpft und das empfehle ich auch wirklich allen. Also der erste Gang ist nicht zum Chirurg, sondern immer, man versucht es wirklich mit Physiotherapie zu gucken, wo liegt das Problem. In meinem Fall war es eben die Symphyse. Es ist auch schwer geheilt einfach aufgrund der Belastung mit zwei Kindern dann eben auch. Wir haben aber viel Physiotherapie, ich habe viel Osteopathie gemacht. Es hat sich ein bisschen gebessert. Nach dem Abstillen habe ich nochmal gemerkt, ich habe lange gestillt auch. Da wurde das Gewebe insgesamt fester, aber es gab eben Stellen in meinem Gewebe, die waren total kaputt. Also da hat man dann im Ultraschall auch gesehen, dass das Gewebe richtig, also es war jetzt nicht mehr konstant, nur dünn, sondern da waren auch Löcher drin. Und dementsprechend musste das dann, oder wollte ich es dann eben auch operativ beheben lassen, weil zudem habe ich dann eine Inkontinenz entwickelt und ich hatte eine Senkungsproblematik und das war eben dann auch wichtig, da das dann eben wieder zu stärken.
Und das kann, also das könnte auch viele Frauen betreffen, oder wie viele Frauen betrifft das eigentlich?
So ja, also man geht selten, so von 33%, so 30-33%, je nach Studienlage, genau, wobei man sagen muss, die Studienlage ist schlecht.
Ja, okay.
Also da gibt's diese, man ist noch so ganz am Anfang, wenn es die Forschung zum Thema Rektusdiastase betrifft. Man ist darauf gekommen, dass es nicht darum geht, weil viele Mamas sind eben auch besorgt, oh, ich muss den Spalt schließen, der war nie geschlossen, auch nicht vor der Schwangerschaft, und den kann man nicht schließen. Ne? Der ist differiert. Einige haben einen großen Spalt, andere haben einen kleinen Spalt. Das ist ganz individuell, aber es geht darum, das Gewebe eher zu festigen. Natürlich, wenn die Bauchmuskeln einer sitzt an der rechten Körperseite und an der linken Seite, dann muss man gucken, dass sich das wieder aufeinander zubewegt. Das ist ganz klar, aber es geht nicht darum, es komplett zu schließen.
Okay.
Ja.
Und ja, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Wir sind jetzt schon beim Ende angekommen. Mhm. Und du hast ja vorhin schon mal im Gespräch gesagt, dass du ein Buch geschrieben hast. Und jetzt habe ich gelesen, hier steht hinten drauf, schlank, schön, fit, erfolgreich und sexy. Und das möglichst in nur 2 Wochen nach der Geburt. Genau diese Tipps findest du nicht in diesem Buch. Das liest sich schon mal super sympathisch, finde ich. Sag mal, wie bist du denn dazu gekommen, alles nochmal in einem Buch aufzuschreiben?
Naja, weil wir haben eine Praxis für Osteopathie und Physiotherapie.
Und das stelle ich natürlich auch wie
genau,
gefragt.
Richtig.
Ich meine, ich habe dich auch gefragt, ob wir dieses Podcast-Interview machen.
Ja.
Deine Expertise ist halt einfach total
so, und,
wichtig und überall
ja, und gefragt. Im Laufe der letzten 15 Jahre kommen immer wieder diese Fragen, und es ist nicht das, was vorrangig ist. Schlank, schön und sexy sind wir sowieso alle, egal in welchem Zustand, finde ich ja. Und das braucht seine Zeit. Und bei die eine sieht irgendwie direkt nach der Geburt schon wieder so aus wie fast wie vorher, und bei der anderen dauert es eben ein bisschen länger. Und wir alle können aber was tun. Und man braucht ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen, das ist einfach so. Und der Körper ist schon sehr widerstandsfähig, der ist toll, der hilft uns dabei, wenn wir ihn ein bisschen unterstützen.
Das stimmt, ich meine schon alleine, dass wir Kinder auf die Welt bringen, unser Körper ist wirklich ein Wunder. Und deswegen unsere Buchempfehlung hier nochmal, vom Wochenbett zum Workout von Juliana Afram. Und vielen Dank für das Gespräch, war super toll und sehr informativ. Danke dir.
Danke, Sarah. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss. So, ihr Lieben, das war unser Podcast zum Thema Beckenboden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Zuhören und ihr konntet auch einige Tipps und vielleicht sogar Übungen mitnehmen. Und ja, wenn ihr Lust habt, in Julianas Buch noch einmal reinzulesen, der Titel lautet Vom Wochenbett zum Workout. Ich verlinke es auch nochmal in der Beschreibung dieses Podcasts. Und in 2 Wochen hören wir uns dann wieder. Dann gibt es eine neue Folge von Echte Mamas. Vergesst nicht, auf Abonnieren zu klicken. Dann verpasst ihr die nächste Folge und die nächsten Folgen nicht. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.